Hallo, liebe Svenja, einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo, lieber Oliver, einen wunderschönen guten Abend und euch allen auch ein wunderschönes Hallo bei Astral Talk.
Ja, wir freuen uns wieder, Fragen, Antworten und Gedanken zu teilen in unserem Podcast. Das ist ja nun offiziell geworden, auch auf allen Audioplattformen abrufbar. Astral Talk, ihr habt vielleicht auch bemerkt, es hat sich bei YouTube die Darstellung so ein bisschen geändert. Der Inhalt aber bleibt so ein bisschen wie gehabt. Wobei sich ja alles auch so entwickeln darf, ne? Wenn wir zurückblicken auf unsere ersten Folgen, war das, ich habe da mal reingehört, habe gedacht, so, es hat sich anders angefühlt, ne? Das ist heute irgendwie ein besserer Flow.
Ja, das hat man mir auch schon gesagt. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, dass wir uns so finden, ne? Also wir kannten uns ja gar nicht. Also wir lernen uns ja auch kennen und
Ja.
miteinander, da entsteht natürlich ein ganz anderes Gesprächsfließen als vorher.
Ja. Ja, ich leg mal los mit den Themen für heute. Wir haben wieder Spannendes im Angebot hier. Erste Frage. Mich treibt schon seit langem eine Frage um und ich komme der Antwort nicht näher. Es gibt Menschen, die augenscheinlich mental und spirituell weit fortgeschritten sind, die sich zudem gesund ernähren, ausreichend bewegen und gute Beziehungen leben. Und dennoch erkranken sie zum Beispiel irgendwann an Krebs oder anderen lebensbedrohlichen Krankheiten und sterben auch nicht selten daran. Ich denke zum Beispiel an Ramana Maharshi, an den wunderbaren Jesuitenpater Anthony de Mayo und an andere spirituelle Lehrer. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Übrigens auch an William Buhlmann, dessen Buch Expeditionen ins Jenseits leider in dieser Beziehung alle Fragen offen lässt.
Ja, also das habe ich mich auch oft gefragt, wie geht das? Und ich glaube, das liegt daran, dass wir noch nicht ganz verstanden haben, wie das zusammenhängt. Es ist ja nicht so, dass Krankheit immer eine Folge von niedriger Schwingung ist, sondern Krankheit kann auch sein, dass, sage ich mal, meine Seele jetzt sagt, Svenja hat eine super Schwingung, die ist ganz bei sich, der geht's gut, aber die hat sich da jetzt so ein bisschen eingerichtet und die wird den nächstgrößten Schritt nicht machen, wenn sie jetzt nicht was bekommt, wo sie mal noch weiter über sich hinausgehen muss, weil sie noch mehr in die Hingabe, noch mehr in die Akzeptanz, noch mehr in das Vertrauen gehen muss, zum Beispiel. Es könnte also eine Lernaufgabe sein. Dann kann es sein, dass ich vielleicht als Seele gekommen bin und habe gesagt, okay, ich bin ganz gut drauf so an sich, aber meine Ahnen, die leben jetzt schon seit Jahrhunderten mit diesem Thema in dieser Linie und ich könnte das transformieren, indem ich endlich meinen Frieden mache, wenn ich diese Krankheit bekomme und das transformiere und nicht in den Hass und nicht in die Verzweiflung gehe, sondern in die Liebe zum Beispiel. Dann könnte ich für alle meine Ahnen damit was auflösen. Oder es gibt im Feld, in dem ich gerade bin, der Gesellschaft, gibt es gerade niederfrequente Schwingungen, die zu bestimmten Erkrankungen führen. Dann kann es sein, dass ich sage, okay, ich stelle mich bereit als Transformator dafür. Egal, ob ich jetzt daran sterbe oder nicht, aber man macht ja energetisch was damit. Oder es ist gerade einfach diese Zeit. Also frag mal zu Zeiten, wo sich die Frauen im 18. Jahrhundert das Gesicht weiß gepudert haben mit Blei. Da waren sicherlich auch welche dabei,
Ja.
die ganz herzliche Persönlichkeiten waren und die sind trotzdem mehr daran gestorben, weil es einfach für den Körper Gift ist. Also ich habe jetzt nur mal ein paar Sachen aufgezählt. Wenn ich jetzt mich eine Stunde hinsetze und darüber schreibe, würde ich noch 10 weitere finden. Aber ich will damit einfach sagen, man sieht, es ist nicht immer, oh, das ist eine erleuchtete Person, also darf sie nicht krank sein, sondern da stecken ganz, ganz viele Themen dahinter und da wäre ich ganz vorsichtig mit der Bewertung. Da sind wir, glaube ich, oft zu schnell und zu einfach unterwegs.
Ja, und ich denke, Spiritualität und Gesundheit, die hängen miteinander zusammen, sicherlich irgendwo im multidimensionalen Selbst, aber wir dürfen da auch sehr differenziert betrachten. Nur weil jemand spirituell ist oder ein Lehrer ist, ein guter in dieser Hinsicht, heißt das nicht, dass er mit diesen Superkräften ausgestattet ist, die ihm ein ewiges Leben, ein schmerzfreies Segeln durch die physische Realität ermöglichen. Svenja hat es eben auch schon sehr schön gesagt. Gewisse Dinge erfahren wir nur über unseren physischen Ausdruck und deshalb sind wir hier. Und zu diesem physischen Ausdruck gehört auch die physische Krankheit, die uns in jedem Fall dazu zwingt, uns irgendwie mit uns auseinanderzusetzen. Das ist keine Strafe, das ist kein, also so zumindest nehme ich das nicht wahr, sondern das ist einfach Teil unseres Menschseins. Und ich versuche, das auch immer so zu betrachten. Ich habe momentan auch so eine, ich nenne es mal eine kleine Krebsdiagnose, ne, weil es ist nur in Anführungsstrichen ein weißer Hautkrebs, der sich bei mir manifestiert hat. Und ich kann natürlich schauen, warum habe ich das jetzt? Ich bin doch so ein augenscheinlich guter Mensch, ne, und mache doch hier auch so viel. Warum kriege ich denn das jetzt? Kann ich jetzt, natürlich habe ich die Wahl, ins Opferbewusstsein zu gehen und zu sagen, oh, armer Oliver, ne, warum denn ich? Ich bin doch so ein guter Mensch. Oder ich kann in die Verantwortung treten und schauen, okay, kann ich da eigenverantwortlich etwas zu meiner Genesung beitun? Wozu dient das jetzt vielleicht? Ne? Und in meinem Fall sind da mehrere Geschenke auch drin, die ich als solche betrachten kann. Ich habe in meinem neuen Buch die Zusammenhänge beschrieben zwischen den Energiekörpern und dem physischen Körper, den ich auch als Energiekörper betrachte, als den dichtesten der Körper und wie die Dinge zueinander spielen. Und da gibt es sicherlich Schwerpunkte, warum sich gewisse Symptome manifestieren. Und diese können hauptsächlich im Astralkörper aus meiner Erfahrung her ihren Ursprung haben, tatsächlich aber auch im Mentalkörper in wenigen Fällen. Aber auch rein im physischen Körper. Aber es spiegelt sich irgendwo auf allen Ebenen letztendlich wieder. Und diese Diagnose, mit der ich dort konfrontiert wurde, das habe ich für mich rausgefunden, ist tatsächlich eine Altlast aus meiner Jugend, in der ich jahrelang als Reiseleiter im Mittelmeerraum auf Silberfolie mit Olivenöl im Gesicht und Zitronensaft oben drüber versucht habe, so braun wie möglich zu werden. Das war einfach in den Jahren, das war so. Das war schick, das war in und wir hatten keine Ahnung, was das mit unserem Körper macht zu der Zeit. Heute würde das niemand, der bei Verstande ist, mehr wagen, so etwas. Aber vor 45 Jahren oder vor 40, 45 Jahren, da war das so. Und das ist sicherlich eine Manifestation daraus. Trotzdem kann ich die feinstofflichen Verbindungen dazu auch versuchen, mir darstellen zu lassen. Warum jetzt zu dieser Zeit? Warum nicht vor 2 Jahren? Und da sind auch gewisse Hinweise gekommen, die ich jetzt hier nicht unbedingt, die hier jetzt nicht zur Beantwortung der Frage beisteuern würden, aber die mir auch ein bisschen was erklärt haben dazu. Nun, ja, ich kann ins Opferbewusstsein gehen oder ich kann in ein Bewusstsein der Offenheit gehen und sagen, okay, es ist Teil meines Lebens, meines multidimensionalen Seins. Wir alle haben mit körperlichem Verfall irgendwann zu tun. Für den einen sind diese Schritte eben peu à peu und andere verfallen von jetzt auf gleich. Ne, dann macht's Bong und dann geht das Licht aus. Schön. Aber das ist Teil unserer Realität. Und ich denke, wenn wir zu Lebzeiten, auch in gesunden Jahren, damit anfangen, uns explizit mit unserem multidimensionalen Selbst auseinanderzusetzen, können wir uns auch mit diesem Aspekt, ich würde mal sagen, anfreunden tatsächlich.
Ja, meine Reise ist tatsächlich mittlerweile ganz bewusst ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, ich, kleine Svenja, ich sehe nicht das gesamte Bild. Meine Seele sieht das gesamte Bild und ich vertraue darauf, dass es immer dient.
Ja.
Und dann ist es eigentlich auch egal, warum ich es bekommen habe. Wichtig ist, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Packe ich das Geschenk aus?
Und das ist sicherlich, ne? Ja, wie packe ich das Geschenk aus? Und das darf für jeden individuell sein. Ne? Da ich höre oftmals, gerade jetzt, wenn wir Krebserkrankungen mal als Beispiel nehmen, der eine betrachtet seinen Krebs als Feind, gegen den muss ich kämpfen. Ne? Das ist der fiese Feind im Körper, der muss bekämpft werden. Und andere betrachten ihn als ihren Freund, den man vielleicht leise irgendwann hinaus begleitet, weil die Schwingung nicht mehr zusammenpasst. Ne? Und man sagt, okay, wir dürfen uns an dieser Seite trennen. Es war schön mit dir, aber jetzt ist Zeit zu gehen. Es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich will nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter oder richtig oder falsch. Das darf jeder für sich individuell finden, diesen Weg. Denn das Urteilen von außen ist das, was am wenigsten hilft in so einer Situation. Aber vielleicht eben die Unterstützung, jemanden dabei zu helfen, seinen Weg zu finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Ohne von außen versuchen zu manipulieren und zu urteilen, dass jemand falsch oder richtig mit etwas umgeht.
Ich finde es eh in dem Kontext sehr schwierig zu urteilen, weil solange ich nicht in dessen Schuhen gelaufen bin, weiß ich nicht, was der gerade Anreise macht oder braucht. Ne? Also deswegen finde ich das immer ganz schwierig, wenn ich meine, das zu wissen.
Ja. Ja, und William Buhlmann wird auch zu seinen Schlüssen gekommen sein. Ich kenne sie auch nicht. Ne, dieses Gespräch hatte ich mit ihm nicht, aber ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen gewundert, dass es nicht breiter thematisiert wurde. Aber was er thematisiert hat, und das ist für mich auch viel wichtiger als seine persönlichen Beweggründe und Schlüsse, die vielleicht noch dahinter stehen, ist die Art und Weise, wie er seinen Krebs behandelt hat. Nämlich, er hat konventionelle Therapien genutzt, aber gleichzeitig hat er sich auch seinen jenseitigen Freunden anvertraut und hat die ganz bewusst an sich arbeiten lassen, und zwar sehr erfolgreich, denn seine Prognose war wirklich aus physischer Perspektive horrend seiner Zeit. Mhm. Als sein Krebs entdeckt wurde, da hätten die meisten wahrscheinlich schon den Kopf in den Sand gesteckt, und er hat gesagt, nein, ich trage da meine Verantwortung und ich werde den Weg finden, auch mit der, was wir als geistige Welt betrachten, in Zusammenarbeit zu gehen und zu schauen, was ich da für Unterstützung erfahren kann. Und das hat für ihn sehr gut funktioniert, und da kenne ich einige Beispiele.
Das halte ich auch für einen guten Weg. Auf jeden Fall mit beiden Bereichen zu arbeiten.
Ja, dann hoffe ich, dass wir auch hier einen kleinen Beitrag leisten konnten. Aber es ist sicherlich ein spannendes Thema und eine sehr schöne Frage. Vielen Dank dafür. Nächste Frage, nächstes Thema. In einem Buch über Spontanheilungen habe ich gelesen, dass die großen spirituellen Lehrer und Weisen, die in Anführungsstrichen Heiligen, Frauen und Männer geradezu dafür prädestiniert sind, an Krebs zu sterben. Oh, wir bleiben im Thema, sehe ich gerade. In dem Buch wird es damit erklärt, dass die Selbstfürsorge bei ihnen zu kurz kommt. Bei einigen kann ich das nachvollziehen, aber bei anderen fängt diese Erklärung nicht, wie ich es finde, Ist es einfach Karma? Steht es so im Lebensplan? Dann könnten wir eine gesunde Lebensweise, die ja auch den mentalen und spirituellen Faktor umfasst, komplett über Bord werfen. Zumindest hätte sie kaum etwas damit zu tun, gesund alt zu werden. Andererseits spielen mentale Stabilität und spirituelle Entwicklung zum Beispiel bei dem Phänomen der Spontanheilung eine ausschlaggebende Rolle. Ist eine schwere Erkrankung also nur Zufall, Schicksal oder Lernaufgabe oder Lebensplan?
Ja,
ich glaube, wir haben das eigentlich schon beantwortet.
Aber mir fällt dazu noch ein, wenn ich jetzt sagen würde, sag mal, ich wüsste das. Es ist karmisch wegen vorgesehen, wegen der Ahnengeschichte, und ich habe mir das so ausgesucht, in diesem Leben würde ich jetzt noch Krebs kriegen. Dann zu sagen, naja, dann kann ich ja alle anderen Gifte in mich reinschütten. Dann würde ich entweder das früher kriegen, stärker kriegen, schlimmer kriegen, was auch immer. Also ich finde, es ist immer gut, mit dem Körper umzugehen, schon allein, weil ich mir ja demonstriere, dass ich für meinen Körper Liebe und Achtung empfinde. Also das ist ja schon ein ganz anderes Sein und eine andere Voraussetzung, durch eine Krankheit zu gehen, als wenn ich sage, es ist mir egal, was mit meinem Körper ist. Also ich denke mal, selbst wenn ich es wüsste, sicher wüsste, dass es sowieso vorbestimmt ist, fände ich es keine gute Herangehensweise, dann zu sagen, dann ist es eh egal. Und dann zu den Lehrern, ich habe keine Statistik gesehen, wo man jetzt sagen kann, so viele Lehrer kriegen alle Krebs. Ich glaube, Krebs ist grundsätzlich statistisch für den Menschen einer der häufigsten Erkrankungen, und zunehmend mit unserer Lebensweise, wie wir sie haben, an Umweltgiften, ist das leider so. Ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht manchmal auch sowas ist, sowas Mutiges von so einer Seele, von so einem Lehrer, dass sie sagt, so, und jetzt werde ich mal krank, damit diese ganzen Projektionen, die auf mich laufen, ich bin so heilig, ich bin so weise, ich habe, ne, dass das mal gebrochen wird. Weil der Schüler wächst nur, wenn er aus diesen Kästchen austritt in seinem Kopf. Und das kann vielleicht auch solche Gründe haben. Deswegen, also nochmal, ich würde mir nie anmaßen zu wissen, was die Gründe sind, sondern immer wieder ins Vertrauen zu gehen, zu sagen, es hat irgendeinen Sinn, der für dessen Seele schon wichtig und wertvoll ist. Und nicht zu sagen, deswegen ist der nicht erwacht oder nicht erleuchtet oder nicht weise. Oder das erkenne ich ja am Verhalten, am So-Sein.
Und ich verstehe diesen Punkt, ne, warum soll ich denn dann überhaupt auf mich Acht geben? Dann kann ich ja auch irgendwie alle Fünfe gerade sein lassen und kann Ballermann machen, ne, bis zum Umfallen, weil wenn das in meinem Seelenplan steht, dann kriege ich es ja sowieso.
Ja, aber du weißt es ja nicht. Und
ja,
du willst
genau,
so russisch Roulette spielen und sagen, oh, ich guck mal, ob das klappt.
Nein, aber es gibt noch einen Punkt darüber hinaus. Ne, A, weiß ich es nicht, und B, ist es eine Frage der Selbstliebe und der Selbstachtung auch. Ne? Und die wiederum ist ganz wichtig in der Betrachtung unseres weiteren Weges. über das physische Leben hinaus. Diejenigen, die gut mit sich umgegangen sind, im Frieden mit sich sind, sich liebend selbst behandeln, die leben auf einer anderen Frequenz und die betreten andere Räume, sowohl während außerkörperlicher Erfahrungen als auch nach dem physischen Ableben, zumindest aus meiner Beobachtung heraus. Und wenn ich jetzt hier, ich schaffe mir ja einen Raum, wenn ich anfange, mich selbst zu verletzen durch Alkohol, Drogen, Gifte etc. Wir haben natürlich gewisse Dinge, auf die haben wir individuell keinen Einfluss, wie wenn morgen irgendwo Tschernobyl sich nochmal auftut in der Nachbarschaft. Dann bekommen wir von außen radioaktive Strahlung, aber ich kann trotzdem gut zu mir sein und schauen, wie kann ich in meine Kraft treten, auch da in dieser Situation? Für mich ist es ganz wichtig geworden, seitdem ich Einblicke in das Jenseits in Anführungsstrichen bekommen habe, wie gehe ich hier mit mir um? Weil ich weiß, dass diese Frequenz, die ich hier einnehme, den Raum, den ich hier belege, das hat einen enormen Einfluss auf mein weiteres Leben, auf meine weitere Existenz. Und allein aus dem Grund wäre ich schon nett zu mir selbst und pflege und respektiere und liebe meinen Körper so, wie es mir möglich ist. Noch nicht alles sicherlich. Ich hab auch Probleme damit. Gerade das Älterwerden ist beim Körper auch ästhetisch nicht immer unbedingt so das, was man möchte. Aber ich versuche mir dann auch mal wieder zu sagen, ja, man darf sich immer wieder neu finden und erfinden und eben auch da hinschaue. Dieser Körper hat mich jetzt fast 60 Jahre lang durchs Leben getragen. Wie kann ich den nicht lieben? Ohne diesen Körper hätte ich diese Erfahrungen nie machen können. Und allein deshalb bin ich da voller Wertschätzung und gebe dem Körper, was ihm gut tut.
Wenn man überlegt, dass diese Zellen im Mutterleib sich auf diese Weise geformt und gebildet haben, aus diesen ganzen möglichen genetischen Kombinationen, die da möglich gewesen wären, dann ist es ja wie, als ob meine Seelenenergie die Mutter für diesen Körper gewesen ist. Also ich habe ihn irgendwie mitgeboren. Und in der Meditation habe ich mal gesehen, dass jede einzelne Zelle ihr kleines Bewusstsein hat, wie so ein Kinder-Ich. Und das fühlt, was ich fühle und das hört, was ich über meinen Körper sage. Und da ist mir plötzlich mal bewusst geworden, wie viel Mitgefühl ich für meinen Körper habe, was ich dem als Teenager alles Hässliches gesagt habe. Wie böse ich mit ihm umgegangen bin. Und diese kleinen Zellen, die machen den ganzen Tag alles zum Besten für mich. Die transportieren Blut und Sauerstoff und heilen Wunden und die versuchen weiterzulaufen, auch wenn die Füße müde sind. Also die machen alles für mich, um mich bis an mein Ziel zu tragen. Und das, ich finde, da kann ich gar nicht mehr grob sein, wenn man sich das mal so vorstellt, dass das alles deine Kinder sind. Also jede einzelne.
Wir haben heute natürlich auch noch mal ein anderes Wissen über unseren physischen Körper als vor 50 Jahren. Wir sind da viel gebildeter und können da anders Acht geben. Und wenn es heißt, viele Heilige in Anführungsstrichen sind prädestiniert, an Krebs zu sterben, halte ich das für einen Mythos. Das ist vielleicht in der Vergangenheit anders gewesen, weil der Lebensfokus für Menschen mit besonderen Fähigkeiten oder besonderen Kenntnissen oder weisem Wissen, dass die einfach auch davon ausgegangen sind, ja, mir kann nichts passieren oder ich bin unfehlbar. Ich beobachte das heute tatsächlich auch in der moderneren Zeit bei manchen Menschen, die besondere Fähigkeiten haben und sich verausgaben. Da ist Self-Care oder das auf sich selbst aufpassen rückt oftmals in den Hintergrund, weil ihre Aufgabe so viel Raum einnimmt. Aber auch da muss man sehen, wie kann ich da eigenverantwortlich mit umgehen. Es gibt so einen Mythos und ich halte es für einen Mythos, weil es genügend Beispiele gibt, die sagen, dem ist nicht so, dass zum Beispiel Volltransmedien schneller krank werden und früher sterben, weil sie eben dieser energetischen Belastung sich aussetzen, die über ein Volltrans-Channeling eben auch geschehen. Und ich denke, das ist sicherlich ein valider Punkt, dass da Energien am Werk sind, da wird Raum gegeben. Aber trotzdem bin ich doch in der Lage, auch als Medium in die Verantwortung zu treten und zu sagen, okay, ich mach das nur so weit, wie es mir gut tut. Ich glaube, das ist einfach am Ende eine Frage von, wie gut kann ich auf mich selber aufpassen.
wir haben immer den freien Willen. Also auch jemand so weit entwickelt ist, hat immer den freien Willen. Der kann auch sagen, ich stelle mich komplett in den Dienst und das andere ist nicht so wichtig.
Ja.
Oder was mir gerade auch noch als weiteren Grund eingefallen ist, es geht ja auch um den Moment des Sterbens. Welches Geschenk hat welcher Tod für mich? Also es kann ja sein, dass ich einer großen letzten Angst, in meinem Fall wäre das sicherlich so, in Bezug auf Krebs, die erlöse, wenn ich mich in diesem Moment hingebe im letzten Atemzug bei Krebs. Weil ich habe sonst eigentlich keine Angst vor dem Tod, aber so Krebs ist so etwas, ja, stelle ich mir sehr unangenehm vor. Dementsprechend wäre das noch so einer meiner letzten Ängste in diesem Bezug. Aber ich sag mal so, Herzanfall oder ne, das wäre jetzt nicht so mein Problem, ne? Einfach wie Stecker ziehen und ich bin weg, kein Problem. Also die Frage ist ja auch immer so ein bisschen, welcher Tod aus seelischer Sicht dient mir gerade? Und ich glaube, auch da steckt nochmal eine Weisheit drin. Oder wie weit gibt es da gar nichts mehr, was jetzt noch aufzulösen ist? Dann habe ich sicherlich auf seelischer Ebene eine Freiheit zwischen verschiedenen Abgängen sozusagen auszuwählen. Und vielleicht wird das sogar in der Traumebene oder astral dann besprochen, so nach dem Motto, also du hast jetzt A, B, C oder D, was möchtest du gerne? Ach ja, ich nehme dann B, okay, gut, dann kannst du einschlafen, auch gut. Ne, also das halte ich sogar für möglich, dass wir da verschiedene Wahlmöglichkeiten auch da haben. Und dass das wiederum alles für uns eine tiefere Ebene hat und nicht sinnlos oder zufällig passiert.
Auf jeden Fall. Das ist immer eine Frage, wie ich damit umgehe und wie ich mit mir umgehe, auch in so einer Situation. Und ich habe da Interessantes gehört von Palliativmedizinern zum Beispiel, dass sie den Eindruck haben, dass Menschen, die aufgeräumt sind, die in sich einfach aufgeräumt haben, dass die einen ganz anderen Übergang erleben. Und aus der Sterbebegleitung her gibt es auch diese Berichte als Menschen, die noch sehr viel Unerledigtes haben und dann eben natürlich auch mit dem Loslassen und dem sich hingeben, wie du es eben gesagt hast, hadern. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal einfach auch da bin, wo ich sage, okay, das ist die Situation und ich bin jetzt bereit, mich hinzugeben. Es muss nicht um jeden Preis ums Überleben gekämpft werden. Das zumindest ist meine persönliche Überzeugung, die ich in mir trage.
Ich glaube, wir Astralreisende hängen da sowieso nicht so am physischen fest, weil wir ja wissen, es geht weiter und es endet nicht. Und daher sind wir da, glaube ich, eher auch in der Hingabe. Das tun sie.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt im Alter, ich sage Alter, ne, ich hatte vorhin, glaube ich, erwähnt, bin kurz vor meinem 60. habe ich doch noch Dinge für mich entdeckt, die, wo ich sage, so, wow, es wäre jetzt schade, wenn das jetzt passiert, weil ich in einer Phase in meinem Leben bin, die ich als sehr wichtig empfinde. Na, und die mir einen anderen Überblick auch über meine Existenz nochmal erlaubt und ein Reflektieren und auch finanziell einfach angenehmer ist als mit 20. Na, weil ich mir einfach Dinge auch erlauben kann im Physischen, wo ich früher mit Ängsten zu kämpfen hatte. Ich muss mein Geld zusammenhalten und ich muss dies und das. Und heute denke ich und fühle ich einfach ganz anders und bin in einem Fluss, der einfach viel gesünder ist in der Hinsicht. Ich denke, das würde ich jetzt schon gerne noch so ein bisschen genießen. Ne?
Ja klar, das drückt ja auch deine Freude am Leben aus und das gehört auch dahin, dass man jetzt nicht sagt, ach scheißegal, sondern ich habe das auch, dass ich denke, wow, da gibt's noch ein paar Dinge, die möchte ich gerne noch erfahren in dieser Form, in dieser Zeit, jetzt auch mit dir. Also das macht mir total viel Freude und es wäre schade, wenn es zu Ende wäre. Dementsprechend bin ich ganz bei dir, aber ich glaube, dieser letzte Moment, wenn es um den letzten Atemzug geht, da werden wir jetzt nicht kämpfen und wer weiß, wie festhalten, also nach dem Motto, jetzt will ich nicht, auf gar keinen Fall. Ich glaube, dann sagt man auch, okay, gut, das ist in Ordnung.
Ja, ich bin sehr gespannt auf den Moment irgendwo. Ich hatte vor nicht langer Zeit ein Gespräch mit Michael Hübener, der in der spirituellen Sterbebegleitung tätig ist, unter anderem. Und das fand ich sehr erhellend, um nicht zu sagen erleuchtend, aber sehr erhellend, dieses Gespräch. Und das hat noch lange nachgehallt. Und wer möchte, schaut vielleicht noch mal rein in die Folge. Die ist bei Geistreich am Samstag gelaufen. Und es hat mich sehr berührt. Das ist so ein Thema, was auch so wichtig ist. Bewusstes Sterben und bewusstes Begleiten dahin. Für mich ein sehr, sehr aktuelles und spannendes Thema.
Ja, liebe Gesellschaft gerne so ein bisschen beiseite gepackt, ne, so weil es so habe ich jetzt auch bei Freunden erlebt, also die, deren Eltern gestorben sind, auch wie da in der Familie damit umgegangen worden ist. Und da war nicht immer so eine große Bereitschaft, einfach für den Moment da zu sein, ohne diese ganzen Bewertungen, Ausflüchte, Ängste, was ja verständlich ist. Ne? Aber das zeigt mir, dass wir keine gute Sterbekultur in Deutschland haben.
Ja. Haben wir leider nicht, nein.
Aber kann sich ja
und
jetzt ändern.
Das liegt aber auch am mangelnden Wissen. Und deshalb sind so Menschen wie Michael Hübner, und jetzt mache ich mal ganz aggressiv Werbung, der einen Workshop auch daraus geschaffen hat, einen zweitägigen Workshop. Was bedeutet das, einem Menschen nahe zu sein in diesen letzten, auf diesem letzten Weg? Und wie gehe ich adäquat damit um, ohne dass ich den Prozess störe? Und wie gehe ich mit mir in diesem Prozess um? Aber es gibt einfach auch so viel faktisches Wissen, was uns fehlt. Ich wünschte, ich hätte das gehabt, aber ich bin froh, dass ich es inzwischen sicherlich nicht alles habe, aber eine Menge mehr, als das noch vor einem Jahr der Fall war. Das ist sehr, sehr wertvoll und sehr beruhigend, auch dieses Wissen zu haben. Die unterschiedlichen Stationen eines Sterbenden wirklich auch adäquat begleiten zu können. Ja, liebe Svenja, jetzt würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Nächste Woche geht's weiter bei Astral Talk. Ich bedanke mich für deinen wunderbaren Input heute und sage bis zum nächsten Mal.
Ja, gleiche Stelle, gleiche Welle bei Astral Talk. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.
Immer auf der höchsten Frequenz. Tschüss.